Inside Red Bull Bora Hansgrohe, der Podcast von OVB Online zur Tour de France. 3 Wochen begleiten wir mit Ralf Denk, dem Teammanager von Red Bull Bora Hansgrohe, das größte und erfolgreichste Radsportteam Deutschlands, durch die Frankreich-Rundfahrt. Ihr habt Fragen an Ralf Denk? Schickt sie an tobias.ruf@ovbmedia.de. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Jonathan Milan gewinnt die 8. Etappe der Tour de France 2025. Tadej Pogacar bleibt im gelben Trikot. Danny van Poppel geht im Zielsprint mit. Ja, es ist schon dran, kommt dann letztendlich aber nur auf den 11. Rang. Ordnen wir wie jeden Tag das Geschehen mit dem Teammanager von Red Bull, Bora Hansgrohe, ein. Damit hallo und Servus nach Frankreich an Ralf Denk.
Hallo, schöne Grüße und guten Abend nach Rosenheim.
Ralf, der erwartete Massensprint hat man sich von Beginn an im Endeffekt darauf eingestellt, wenn man auch vorher die anderen Teams gehört hat und auch was Fahrer gesagt haben. Gerade Joao Almeida, der so bitter gestürzt ist gestern. Die haben alle gesagt, ja, wir hoffen, heute ruhig, hat sich dann letztlich bewahrheitet. Wie war bei euch so das Gefühl, bevor es in die Etappe reingeht?
Ja, also die ersten Etappen in Nordfrankreich, die haben den Rennfahrern wirklich alles abverlangt und es war noch relativ gutes Wetter. Der Wind hat sich in Grenzen gehabt, aber die Topografie hat und die Rennfahrer selbst natürlich haben das Rennen in der ersten Tour de France Woche wirklich hart gemacht und heute hat so jeder ein Stück weit durchgeschnauft und man hat es auch gesehen, es hat dann nicht mal eine wirkliche Ausreißergruppe gegeben. Also keiner war motiviert, heute anzugreifen, sondern die meisten haben gesagt, okay, lass uns von A nach B fahren und zum Schluss sprinten wir.
Genau, und da seid ihr mitgesprintet. Nicht mit dem ursprünglich geplanten Sprinter Jordi Moyes. Das hat aber natürlich Gründe. Wir denken an seinen Sturz zurück. Wie geht's denn, Jordi Moyes? Heute hat er auch noch defekt gehabt. Es sah insgesamt nicht von Anfang an nicht so aus, als wäre Jordi Moyes heute die A-Karte von Red Bull Bora Hansgrohe. Stimmst du mir dazu?
Nee, es ist klar, er laboriert noch an den massiven Verletzungen, die er hat von seinem Sturz. Und also die ganze Schulter lag frei von Haut. Und jeder, der wo mal eine Hautabschürfung im kleineren Maße hat, weiß schon, wie weh das tut. Dann kann man sich vorstellen, wenn so eine ganze Schulter ohne Haut am Körper hängt, wie weh das tut. Gell? Und das ist das eine, die Schmerzen. Aber wir sind mittlerweile in der Lage, die körperlichen Reaktionen einfach zu messen. Gell? Also wenn du den Schlaf aufzeichnest, die Schlafqualität, dann ist die so nach so einem Sturz die nächsten Tage viel, viel schlechter. Der Körper regt einen Regenerationsprozess an. Das heißt, der Körper lagert auch automatisch Wasser ein, man wird schwerer. Also das sind schon Rahmenbedingungen, wo der Fahrer zu kämpfen hat und das dauert. Und der Sprint heute kam für Jordi einfach viel zu früh.
Glaubst du, dass wir sind jetzt schon über ein Drittel ist absolviert, glaubst du, dass er mit solch gravierenden Verletzungen noch irgendwann mal eingreifen kann? Kommen jetzt dann perspektivisch auch die Etappen, wo es ins Hochgebirge geht, da spielt er keine Rolle, aber er hat ja auch schon mal in Paris gewonnen. Kann der sich denn da überhaupt regenerieren, wenn das so massive Verletzungen sind?
Die Hoffnung stirbt zum Schluss und die Tour de France ist wirklich in unserem Sport das Größte und da gibt man nicht einfach so auf. Ja? Da versucht man es jeden Tag. Und sei es, wenn man dann nur benutzen, hört sich schlimm an, das Wort, aber so ist es, Helferdienste in den Pyrenäen, in den Alpen, im ersten Drittel des Rennens. Aber heimfahren freiwillig, das tut keiner von dort, die Jungs, die da am Start stehen. Deshalb wird er sich weiterhin durchkämpfen und wie gesagt hoffen, dass vielleicht der Regenerationsprozess schneller ist, als wie das Medizinteam prognostiziert.
Wenn die A-Karte nicht zur Verfügung steht, muss die B-Karte ran. Das ist in eurem Fall Danny van Poppel. Er hat sich heute vorne auch gezeigt, hat dann aber nicht gereicht. Jetzt, du schwärmst immer von ihm, nicht nur du, natürlich Experten auf aller Welt. Er ist niederländischer Meister auch geworden. Was fehlt ihm denn dann auf diesen letzten Metern? Nimm uns doch da mal mit, dieser Unterschied zwischen dem Anfahrer, er gilt als einer der Besten der Welt, Und wieso kann ich einer der besten Anfahrer der Welt sein, aber dieses Finish, das andere haben, wie jetzt Jonathan Milan zum Beispiel heute, Tim Merlier, Jasper Philipsen, die klassischen Finisher, was fehlt denn da? Erklär's doch mal. Interessieren sich, glaube ich, viele dafür.
Ja, Anfahrer heißt eigentlich auf Deutsch übersetzt Sprintvorbereiter. Es gibt den letzten Mann und den vorletzten Mann in der Regel in einem Sprintzug. Die bereiten das vor für den wirklich potenziellen Sprinter der Mannschaft dann bis 252 Meter vorm Ziel. Dieses Vorbereiten heißt, die richtigen Lücken zu suchen, schauen, wo kommt das Gefühl zu haben, wo kommt der Wind her, von welchem Hinterrad kann ich mich freischaufeln, dass ich dann im entscheidenden Moment vorbeikomme. Das ist so die Arbeit der Vorbereiter, also den Sprint schon mal auf 60, 65 km/h zu bringen. Und dann kommt dann der wirkliche Sprinter der Mannschaft, und der muss aber dann 70, 75, wenn es eben ist, fahren. Ja? Und diesen letzten Kick, den haben nur noch wenige Leute, und den hat auch Dani van Poppel nicht. Das heißt nicht, dass der automatisch nicht Rennen gewinnen kann, aber gegen die Besten der Besten, wie zum Beispiel einen Jonathan Milan, ist er im Mann-gegen-Mann-Duell auf die letzten 252 Meter nicht konkurrenzfähig. Das weiß er, das haben wir auch heute gesehen. Und deswegen ist er einer der weltbesten Anfahrer, aber nicht einer der weltbesten Sprinter.
Okay, danke, dass du uns diese Rollen genau erklärt hast, auch anhand der Daten. Apropos Daten, gestern hast du gesagt, da war man nicht ganz zufrieden, so habe ich es auch rausgehört, mit der Leistung von Alexander Vlasov. Wie sieht denn die Situation heute aus? Du hast gesagt, wir sprechen mit ihm, man schaut sich auch die Daten entsprechend an. Was hat denn im Endeffekt das Debriefing zur gestrigen Etappe ergeben?
Ja, die Topografie Bretagne, das ist eigentlich nicht 100% das Terrain von Alexander Vlasov. Er ist der Mann eigentlich fürs Hochgebirge, und er hatte gestern nicht seinen besten Tag. Sein Formaufbau, der wohl wirklich sehr schwierig war dieses Jahr, ist eher auf die zweite Hälfte der Tour de France gerichtet, und deswegen war er nicht da, wo wir es uns gewünscht hätten. Man spricht drüber, man haut aber dann schlussendlich keinen in die Pfanne, weil man respektiert auch die Rennfahrer, und man geht immer davon aus, dass die Rennfahrer das Beste geben. Gestern war das Beste, was er gegeben hat, nicht gut genug, und deswegen war er leider Gottes nicht im Finale bei Florian und bei Primož.
Okay, geht jetzt ins Massiv Central, dann geht es in die Pyrenäen. Da soll ja im Endeffekt seine Zeit dann auch kommen. Was deuten die Daten denn an? Wird er dann die Rolle spielen können, die ihr euch von ihm erhofft?
Ja, so genau kann man das auch anhand von modernen Datenaufzeichnungen nicht prognostizieren. Ja, man hofft, dass quasi er sich in der ersten Hälfte der Tour de France ein Stück weit auch einrollt, weil eben seine Vorbereitung gesundheits- oder krankheitsbedingt alles andere wie optimal war. Aber so wirklich prognostizieren, echt schwierig, und deswegen bleibt die Hoffnung, dass er dann da ist. Er hat Klasse, er hat Talent, das hat er schon oft bewiesen, und deswegen hofft man auch so.
Alles klar, gut. Jetzt ein Punkt, der mir auffällt. Nicht nur, es geht nicht nur um heute, es geht auch um morgen, wo wir eine ähnliche Etappe erwarten, wie es heute der Fall war. Also, Ralf, ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen seltsam. Wir haben Tour de France. Wir haben Wochenende. Samstag, Sonntag. Beste TV-Zeit. Klar haben diese Flachetappen, die Sprintetappen, gehören zu einer Tour de France dazu, haben eine absolute Berechtigung. Aber dass an beiden Tagen am Wochenende zu diesen idealen Sendezeiten Rennen platziert werden, wo man anhand auch schon der Etappen, die davor gekommen sind, du hast es erwähnt, ja eigen und die jetzt dann im Anschluss kommen, ab Montag, Massiv Central, ab Mittwoch, Pyrenäen, ab Donnerstag. Du weißt, glaube ich, was ich meine, ihr da draußen auch, dass man da im Endeffekt sagt, ach, an diesen beiden Tagen legen wir mal Etappen rein, wo eigentlich zu erwarten ist, dass bis auf die letzte halbe Stunde, wie es heute der Fall war, relativ wenig passiert. Es geht nicht um dich, es geht nicht um mich und auch die Nerds, die uns zuhören. Wir schauen dieses Zeug sowieso. Aber man will doch auch ein anderes Publikum mal abholen und die sollen doch Samstagnachmittag einschalten und sagen so, wow, cool, das ist Radrennen, da habe ich Bock drauf, da bleibe ich dran. Aber wenn die um 15 Uhr einschalten, die schalten um 15:30 Uhr doch wieder aus. Also es ist meine Wahrnehmung. Was sagst denn du dazu?
Das ist auch meine Wahrnehmung, verstehe das auch nicht ganz, was da die Veranstalter gemacht haben. Aber sie werden ihre Gründe haben. Ja klar, am Montag ist in Frankreich Feiertag, Nationalfeiertag oder Nationaltag, oder wie sie sich auch immer nennen, dass man Samstag, Sonntag quasi herschenkt für Promotion unseren Sport. ich will nicht sagen, herschenken, aber ein Großteil, da bin ich voll bei dir. Eine flache Etappe hat halt leider nicht die Dramatik wie eine Bergetappe oder eine hügelige Etappe. Finde ich auch persönlich schade, aber wir aus Teams werden da nicht gefragt, wenn die Strecken gebaut werden.
Genau, und die Fahrer, denen wird es auch wurscht sein, welcher Tag es ist. Ich glaube, das wird eh verschwimmen im Laufe dieser 3 Wochen, welcher Tag heute ist. Und die werden ganz froh gewesen sein. Du hast es schon angedeutet. Ja, ganz kurz zur Situation im Sprintbereich. Jonathan, Milan, Tim Merlier, Jasper Philipsen ist raus. Wir wissen, Spini Girmay scheint nicht die Form zu haben, die er im letzten Jahr hatte. Es geht ja auch die Frage, grünes Trikot, das sind ja jetzt auch Namen im Spiel wie Mathieu van der Poel und auch Tadej Pogacar. Wie beurteilst du die Lage, wenn es gerade um dieses Thema grünes Trikot geht? Gefühlt ist es irgendwie unausbalanciert im Vergleich zu vielen Vorjahren, wo es sich früh angedeutet hat, wer das Ding gewinnt.
Ja, ich finde es prinzipiell schade, dass der Veranstalter das Recht hat, das Reglement da immer wieder mal zu ändern. Viele Punkte auf Flachetappen, auf hügelige Etappen, auf Bergetappen. Dies Jahr gibt es schon auch, so gestern hat es ja auch viele Punkte gegeben, obwohl das Ziel oben am Berg war. Das gehört meiner Meinung nach einmal am Jahresanfang geregelt und dann muss ein Schlüssel gefunden werden. Was gibt es auf Flachetappen, was gibt es auf Hügeletappen? Das kann man bemessen an Höhenmetern. Und dann sollte es eigentlich für jedes Radrennen die gleiche Regel gelten, so wie im Fußball auch. 11 Meter ist 11 Meter und 90 Minuten sind 90 Minuten. Da nimmt sich die Tour de France, der Veranstalter, meiner Meinung nach immer ein Stück weit viel raus, dass sie selbst das Reglement gestalten, sondern meiner Meinung nach sollte das Reglement von unserem Weltverband UCI kommen.
Soll es für eine Bergankunft in, wenn man von der Or-Kategorie, der höchsten Kategorie spricht, soll es da überhaupt Punkte dafür geben? Für mich hat das mit Sprint eigentlich nichts zu tun.
Nein, das grüne Trikot soll meiner Meinung nach den sprintstärksten Fahrer darstellen. Einer der wo das immer par excellence umgesetzt hat, war Peter Sagan. Er hat das grüne Trikot zu Recht 7-mal gewonnen. Auch ein Erik Zabel, glaube ich, hat 6 oder 7-mal gewonnen. Das sind für mich die Protagonisten fürs grüne Trikot und nicht, dass vielleicht ein Pogacar neben dem Gelben sogar noch das Grüne gewinnt. Finde ich kein wirklich gutes Signal.
Ja, alles klar. So, wir haben im Laufe der letzten Tage sehr viele Fragen bekommen, nutzen heute das eher ruhigere Geschehen, um da mal einige abzuarbeiten. Vorab vielen Dank an euch da draußen, dass ihr euch so rege interessiert für unseren Podcast und die entsprechenden Fragen einreicht. Klar, wir können nicht alle berücksichtigen, aber arbeiten wir heute mal einen Teil ab und fangen mit Antonella an. Sie möchte wissen, warum ihr auch in diesem Jahr nicht an der Österreich-Rundfahrt teilgenommen habt. Insbesondere, wenn die Strecke zweimal durch Salzburg und sogar einmal bei Red Bull vorbeiführt. Das ist ihre Frage.
Ja, das ist eine berechtigte Frage. Es gibt ja bei uns auch teamintern im Winter, wenn man den Rennplan festlegte, die kommende Saison, immer wieder die Diskussion, fährt man die Österreich-Rundfahrt oder fährt man sie nicht? Wir haben uns dagegen entschieden. Wir bereiten aktuell gerade mit sehr vielen Fahrern, die natürlich nicht bei der Tour de France teilnehmen, in einem Höhentrainingslager die zweite Saisonhälfte vor. Wir haben uns für den Weg entschieden. Deswegen ein Stück weit den Jungs eine Pause gegeben, wie zum Beispiel einen Giovanni Aleotti, einen Giulio Pellizzari, die den Giro Italia gefahren sind und die bereiten jetzt in einem Höhentrainingslager eben die zweite Saisonhälfte vor. Die geht bis Mitte Oktober. Das ist noch recht lange. Ja, da gibt es wahrscheinlich kein richtig oder falsch. Wir haben uns für den Weg entschieden. Persönlich tut es ein bisschen leid, weil ich kenne natürlich die Organisatoren der Österreich-Rundfahrt und sie fragen uns jedes Jahr und wir haben jetzt schon ein paar Mal abgesagt. Aber vielleicht ändert sich auch mal unsere Haltung da. Auf jeden Fall eine coole Rundfahrt durch Österreich. Vielleicht nehmen wir auch mal teil. Aber aktuell haben wir uns halt für den Weg entschieden.
Ist das eine Folge dieses überstrapazierten Rennkalenders, über den wir vor ein paar Tagen gesprochen haben?
Ja, es gibt Rennen en masse und man könnte noch viel, viel mehr Rennen fahren, als wir eh schon fahren. Wir haben im Jahr 260 Renntage. Das ist sehr, sehr viel. Und man könnte auf 300, 350 Renntage ohne weiteres fahren. Der Kalender gibt es her. Da müsste man halt vielleicht noch mehr Renntage pro Fahrer einbauen. Aber es ist auch nicht zielführend. Wir haben auch in den letzten Ausgaben darüber gesprochen, dass die Rennfahrer eh so viele Entbehrungen schon haben. Und deswegen haben wir uns jetzt halt für einen schlanken Kalender im Sommer während der Tour de France entschieden und greifen dann jetzt mit der Wallonie-Rundfahrt, die findet in der letzten Woche der Tour de France statt, parallel wieder in die zweite Saisonhälfte ein. Dann kommt der Klassik San Sebastian, dann kommt die Burgos-Rundfahrt, dann kommt die Spanien-Rundfahrt. Also es sind noch sehr, sehr viele Rennen, deswegen keine Österreich-Rundfahrt dieses Jahr für uns.
Kalender ist das Stichwort. Axel Jacquin, Ralf, das ist einer unserer Edelhörer seit der ersten Folge aus Frankreich, ein riesiger Bora Hansgrohe, Red Bull Bora Hansgrohe Fan jetzt, und er meldet sich auch jedes Jahr, und er hat deine Ausführungen zu diesem großen Kalender, dass du gesagt hast, man sollte das Ding eher schlanker machen, auch mehr aus Europa weg. Da haben wir vor einigen Tagen drüber gesprochen. Er hat sich daran ein bisschen gebissen und gestört. Er sagt nämlich, dass weniger Rennen auch in den Regionen, in kleinere Rundfahrten, dass das eher der Basis schadet und man dadurch die Basis verlieren könnte. Als Positivbeispiele fügt er explizit Belgien und die Bretagne an, wo der Radsport extrem präsent ist und die Basis dort entsteht und aus der Basis entsprechend viele Profis hervorgehen. Was sagst du zu dieser Position? Oder sind wir hier vielleicht auf zwei Ebenen unterwegs, World Tour und anderes Segment?
Nee, also der hat vollkommen recht. Es ist ja super, wenn es viele Radrennen gibt und die Basis sind U23, U19, U17 und die sollen von mir aus ganz viele Rennen in der Bretagne und in Belgien, wo es eh gibt, fahren und noch in vielen anderen Dingen. Ich habe damit gemeint, der Kalender der Superstars und der sollte verschlankt werden, weil da könnte man vielleicht schon noch Verbesserungen herbeischaffen, dass jetzt zum Beispiel ein Pogacar, ein Vingegaard, ein Evenepoel, ein Roglic, Van Aert, Van der Poel, dass die öfters gegeneinander fahren. Das habe ich damit gemeint. Aber ich will keine Rennen wegradieren, aber es muss ja nicht jedes Rennen die ganz großen Mannschaften haben, sondern wir wollen auch Platz schaffen für gewisse Nachwuchsmannschaften, die wo dann da ihr Betätigungsfeld haben.
Und da könnten auch eure Nachwuchsteams dann entsprechend an den Start gehen.
Definitiv.
Gut, alles klar. Jetzt hat Anton Kraus mir geschrieben. Er hat angefangen, ich bin vor vielen Jahren gegen Ralf den Gradrennen gefahren, unter anderem die Rosenheimer Stadtmeisterschaft. Aber ich habe Ralf nur am Start gesehen, weil er war dann weg und ich war in der C-Gruppe. Das als kleiner Nebeneffekt. Also Anton Kraus fragt, welche durchschnittliche Trittfrequenz fahren die Profis im Training auf flachen Etappen, auf welligen Etappen, auf Bergetappen?
Ja, das ist ein bisschen typabhängig und primär fahren die leichteren Fahrer vielleicht ein Stück weit höhere Trittfrequenz als wie die schwereren Fahrer. Die fahren eher ein bisschen gemäßigter, treten langsamer. Aber so ein ganz grober Indikator, so 90 Umdrehungen pro Minute, an das, wenn man sich hält, dann hat man einen schönen ökonomischen Tritt.
Also, Anton, wenn du noch mal gegen Ralf antreten willst, hast du jetzt einen Referenzwert. Gut. Er fragt noch, fährt Red Bull Bora Hansgrohe bei normalen Etappen mit Schlauchreifen, Tubeless oder Drahtreifen?
Wir fahren Tubeless und Dichtmilch
Alles klar.
im Reifen.
Gut. Die letzte Frage kommt von Simon Hess. Er sagt, warum werden nicht analog zum Fußball oder Handball die Namen der Fahrer hinten auf die Trikots gedruckt? Ihm ist durchaus bewusst, dass die Sponsoren, dass die Nummer, dass das viel Platz einnimmt. Er wünscht sich trotzdem eine Verbesserung, weil er sagt, am TV ist es unheimlich schwierig, nicht nur für ihn, ich gehöre da auch dazu, einzelne Fahrer zu erkennen. Kennst du die Hintergründe, warum man sowas zum Beispiel nicht macht, wäre das vielleicht überhaupt keine gute Idee, weil es in der Geschwindigkeit eh nicht sichtbar ist. Hast du vielleicht andere Ideen? Wie sind denn deine Gedanken dazu?
Da müsste der liebe Hörer, ich habe jetzt leider den Namen nicht ganz
Der
verstanden,
Simon, ja.
der Simon, seine Anfrage bitte an die UCI richten. Meinen Support hätte er. Die UCI ist unser Weltverband, oder die haben in diese Richtung schon von einigen Mannschaften Anfragen bekommen. Es wäre so schön, wenn hinten Pogacar draufsteht und Roglic draufsteht und vielleicht jeder eine Nummer hat, die er auch das ganze Jahr hat, ähnlich wie im Fußball. Ich würde das gut finden. Man kann das sicherlich auch schön integrieren, noch, dass die Sponsorenlogos auch sichtbar sind. Da finden wir sicher einen guten Kompromiss. Aber die UCI hat sich bis dato verwehrt.
Alles klar. Gut, die UCI, wenn sie zuhört, die hat heute viele Hausaufgaben von dir bekommen. So, schauen wir auf morgen. Wir haben es natürlich vorhin schon angedeutet. 174 Kilometer von Chinon nach Châteauroux wird gefahren. Keine Bergwertung dabei. Alles deutet auf den nächsten Massensprint hin. Gibt es irgendwelche anderen Szenarien, die du dir vorstellen kannst?
Wenn der Wind keine große Rolle spielt, vorhergesagt ist jetzt nicht massiver Wind, dann wird die Etappe, glaube ich, sehr, sehr ähnlich ablaufen wie heute. Es wird zum Schluss einen Sprint geben. Milan, der Top-Favorit, neben Tim Melier, der hat le heute leider im Finale noch einen Defekt gehabt, der konnte nicht eingreifen ins Finale. Wir werden es morgen diskutieren am Start. Entweder für Jordi Moyes, wenn er eine bessere Nacht hat, vielleicht hat er sich noch mal ein Stück weit erholt, oder ansonsten wieder für Danny van Poppel. Aber morgen heißt dann noch mal auch versuchen, Luft zu holen, weil die Montagsetappe massiv zentral am Nationalfeiertag der Franzosen, die wird schon richtig, richtig hart.
Genau. Wir beide haben für heute genug geredet, holen jetzt auch Luft, denn morgen trotz Flachetappe reden wir weiter in der nächsten Ausgabe von Inside Red Bull Bora-Hansgrohe mit dem Teammanager. Das ist Ralf Denk und an den sage ich auch im Namen der Hörer, dessen Fragen du heute beantwortet hast, vielen herzlichen Dank und schöne Grüße.
Schöne Grüße und schönen Abend auch nach Rosenheim.
Das war die aktuelle Ausgabe von Inside Red Bull Bora-Hansgrohe, dem Podcast von OVB Online zur Tour de France. Ihr findet den Podcast bei allen gängigen Podcatchern und auf den Seiten von OVB Media und von Ippen Media. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.